zum Linksdrehenden Radio ein herzlichstes Willkommen aus dem beliebten Studio 1 bei Radio Blau am heutigen Freitagabend um 20 Uhr und wenige Zeitfäden zu spät.
Studio 2?
Ja, ach so, naja, ja. Aus dem großen Studio.
Genau, und es wird sicher so sein, dass viele Leute jetzt bei diesem regnerischen Wetter an Eltern sitzen.
Da sitzt man am Endgerät.
Na, aber hallo. Aber die Straßen von Leipzig sind auch gerade angefüllt mit Radfahrerinnen, weil heute ist die Leipziger Radnacht. Hab ich gerade beobachtet, auf der Kalibnisstraße.
Hat Räder geregnet.
Es hat Räder geregnet. Und die Menschen sind.
Ach, deswegen ist überall. Steht überall Polizei rum, so ein bisschen.
Ja. Und die müssen die.
Als ob die zeigen wollten, wie viele die sind oder so.
Ich glaube, die müssen eher die aggressiven Autofahrerinnen abhalten.
Besänftigen.
Ne? Genau, ja. Mhm. Mhm. Sind viele Leute.
Na cool.
Ja, immer Tausende oder so.
Ja, das werden wir dann morgen in der Zeitung lesen.
Das werden wir in der Zeitung lesen. Wir haben die gerade noch mit Äpfeln beworfen. Nee, wir haben kleine Taschen ausgegeben an der Seite.
Warte mal kurz.
An die Radfahrerin.
Wer hat was?
Das halte ich hier geheim. Wen? Das Radio, hier darf man ja nicht, wie heißt das?
Du hast irgendwo Taschen verteilt.
Nicht objektive Beiträge liefern. Ja, Taschen.
Grüße an die Elite. An das Subjektivitätsmedium LIZ.
Ja, richtig. Das ist total verwirrt, verwirrend, oder?
Ja, wahnsinnig.
Ja.
Ne? Also du hast irgendwo irgendwelche hier
Taschen verteilt.
Genau, mit hier Trinkflaschen, damit man noch
mit Äpfeln.
Fünf Meter weiter durchhält.
Naja.
Mit gesunden Äpfeln. Naja.
So ist das.
Und warum wird das nicht mal an Autofahrer verteilt?
Tja.
Zur langen Leipziger Autofahrernacht.
Das soll es ja auch geben, oder? So Autokursus.
Ja.
Gegen steigende Benzinpreise oder so.
Ja, das ist tuff, ja, genau. Sinnlos rumfahren gegen steigende Benzinpreise, das finde ich. Das sind die schönsten Kundgebungen, die es so gibt.
Das stimmt, ja. Aber es soll es geben. Nee.
Weiß ich nicht, ist mir aus Leipzig gar nicht so, aber gibt es bestimmt.
Ja. In anderen Städten, ja. Genau.
Naja, gut. Da sind wir ja schon wieder mitten im Thema beim Linkstrainradio, ne? Es war ganz schön was los.
Bei der Verkehrsauseinandersetzung, die ist eigentlich
ein unter anderem
abgeflaut, ne? Die kommt wieder in Leipzig, kann ich mir vorstellen.
Aber das Übliche, die üblichen Auseinandersetzungen in Leipzig gehen weiter, ne? Ich sage mal, hier Freiflächen zubauen.
Ja.
Häuser, Bewohnerin.
Christoph Kröner.
Kröler, ja.
Er baut den Leipziger Westen weiter zu. Es gibt ja Leute, die sagen, ihm gehört der inzwischen ganz oder so, ne? Mhm. Und er will jetzt ein Hochhaus bauen. Er baut ein Hochhaus und will seriell Häuser produzieren.
Ach so, nee, das ist schon passiert. Das Haus ist quasi fertig.
Das Haus ist fertig? Mhm. Okay.
Also dieser WBS 70 Nachbau.
Ja.
Das ist witzig. Die LVZ hat groß drüber geschrieben und das als quasi als gesellschaftlich-technologischen Fortschritt beworben. Aber es wurde mit keinem Satz quasi auf die Vergangenheit der WBS-70-Bauweise eingegangen. Das fand ich regelrecht interessant. Also wie man quasi auf die Idee kommen kann, das nicht mal zu erwähnen.
Das ist quasi
ist irgendwie witzig.
Oder
es ist gar nicht erwähnt in dem Artikel. Es kommt nicht vor.
Okay, aber deswegen wahrscheinlich,
serielle
oder?
Bauweise.
Ja.
Kann sein, ja. Wände aber 15 cm. Es kommt eben halt alles bekannt vor als Neubaubewohnerin, ne?
Ja.
Oder ehemalige.
Aber steht da WBS-70 drin?
Ne, eben Wort? Nicht.
Ach so.
Es kommt gar nicht vor in dem Artikel.
Naja, serielles Bauen ist ja sozusagen der heiße Scheiß, der auch überall probiert wird.
Ja, na klar, aber rat mal, wie die WBS 70 hergestellt wurden.
Ja, das klar,
war auch sehr seriell.
Das ist ja, aber ist das der Anfangspunkt serieller Bauweise, die WBS-Bauten?
Naja, es gab sozusagen Vorläufer, aber das war sozusagen der ganz große Wurf dann.
Ja, man kann ja die Schönheit auch noch bewundern in Vierteln wie Grünau.
Ja, wo sowas noch steht. Es ist ja nicht überall scheiße.
Ne? Nee, ich finde es auch nicht scheiße. Das stimmt. Es sind eher die Sozialstrukturen, die sich da irgendwie entwickelt haben. Ne? Und der Wohnstandard ist wahrscheinlich geringer als in Gründerzeithäusern.
Ja, das war aber mal anders. Ne? Also als die gebaut wurden, da, die Nacht schon,
da war
es andersrum. Da war das der heiße Scheiß.
Genau, da war es die Luxuswohnung eigentlich. Ne? Mit Fernwärme vor allem. Ne?
Wasser. Genau. Warmem Wasser.
Ja.
Genau.
Ne? Ja, das ist cool.
Und genau, dann hat man 30 Jahre noch nichts gemacht und jetzt ist es sozusagen nicht mehr State of the Art in vielen Vierteln.
Ja.
Mancherorts schon, ne? So gerade in Zentrumsnähe gibt es ja auch viele WBS 70, die so eingesprenkelt sind eher, ne?
Genau, ne?
Bauten.
Ja.
So eher vielleicht.
Es gibt sogar so in der Kolonnadenstraße sieht der WBS Bau da schon aus wie die Gründerzeit. Da haben die schon dann noch mehr investiert in Ästhetik, glaube ich.
Es gab so besondere Frontplatten, also die zur Straße hin. Ja, ja, gab es auch in diversen Ausführungen. Ja.
Ich glaube, in Berlin gibt es das Nikolaiviertel, das ist sozusagen das Schickviertel, aber mit so BBS-Bauten.
Jedenfalls hat Kröner sowas gebaut. Ich habe schon wieder vergessen, wo. Irgendwo Karl-Heine-Straße oder so. Aber das war gar nicht so die Info, sondern er hat wohl nebenbei auch mal hat die Stadt gucken lassen, dass mit dem Wagenplatz eventuell was passiert. Und da,
Genau.
Also aber, Karl Heger, ne?
Genau, ja, aber bevor wir das machen, es stand in dem Artikel auch, dass es eine Art Produktionsstätte für das serielle Bauen, also für das BBS geben soll in Leipzig. Und das habe ich dann im Artikel aber nicht gefunden. Das war bloß so eine Zwischenüberschrift.
Ja.
Ist dir das aufgefallen?
Ja, im Artikel steht nicht viel zu, nur dass Kröner beteiligt ist an so einer Fabrik quasi, die steht in Erfurt.
In Erfurt, genau.
Er hat allerdings die Anteile verkauft.
Ja.
Aber dort kommen jetzt scheinbar die Teile her und Kröner will jetzt, weil wegen des großen Erfolgs, zwei weitere Fabriken aufbauen und zwei kleinere.
Genau. Und eine Weile. Also ich glaube,
die Erfurter ist in der Lage, 4000 Wohnungen im Jahr zu produzieren. Also Platten für 4000 Wohnungen.
Mhm.
Genau. Und dann will Kröner nur zwei weitere bauen, eine in Leipzig. Genau. Mehr steht dazu aber nicht.
Ah, alles bisher. Klar. An und für sich ist das eine gute Idee, wenn man das irgendwie auch noch so also da ein bisschen experimentiert mit den Baustoffen oder so, ist das ja eigentlich cool.
Das ist erstmal nur Beton quasi, ne? Das ist so ökologisch das Beschissenste ungefähr, was du machen kannst, aber.
Kann man weiterentwickeln vielleicht, ne? Aber ob er das jetzt will, weiß ich nicht, ne? Ja. Und da muss vielleicht auch ein bisschen geforscht werden, dass es trägt.
Er verkauft es immer so, ne? Er ist ja seit kurzem sozialer Wohltäter und ist er wahrscheinlich auch bald demnächst noch ökologischer Wohltäter.
Bezahlbar Wohnen stand in dem Artikel, genau. Aber das ist die Frage, ob er die Wagenplatzleute, das ist der größte Wagenplatz, Karl Helga in Leipzig, ne? Über 100 Leute wohnen dort, ob er die lässt, dort.
Behauptet er, ne? Er sagt quasi, er will da gar nicht dran machen, er will nur wissen, was potenziell da ginge.
Ja.
Deswegen hat er eine Bauvoranfrage gestellt.
Genau, ne?
Genau.
Das wäre natürlich ein Drama.
Vermutlich will der einfach die Stadt noch ein bisschen unter Druck setzen. Ne? Die Stadt hat ja schon einen Tausch angeboten, das ist nicht zustande gekommen, ein Grundstückstausch. Dann wäre quasi das Grundstück an die Stadt gefallen im besten Fall.
Ja.
Genau, das ist noch nicht zustande gekommen und da wird er bestimmt noch ein bisschen Druck machen wollen, ne?
Ja, aber ich glaube, es gibt da auch schon Ideen.
Ja. Na, wir bleiben dran. Ne?
Genau,
das behalten wir mindestens im Auge.
Richtig, genau.
Genau. Und da war ja dann quasi ein großes Treffen mit 400 Leuten da am Bahnhof, ne?
Genau, und da ging es wiederum um den Plagwitzer Bahnhof. Genau, und die Teile, das sind 2,3 Hektar, der Levo gehören. Levo ist Sponsor von Chemie, kann man sagen, und hat hier auch im Süden schon, in der Südvorstadt in Connewitz, Flächenzug geballert.
Und die wollen auch dort bauen.
Die wollen dort bauen.
Ursprünglich wollten sie Gewerbe bauen.
Genau.
Das wird wahrscheinlich nicht, aber Wohnhäuser, die Stadt will Wohnhäuser quasi. Kann man das so sagen? Die Stadt hält sich so ein bisschen bedeckt, was sie eigentlich wollen.
Ja,
ne?
Die Frage ist, was noch geht. Ne? Also sie haben schon irgendwie, ich glaube, 3/4 des Bahnhofsareal gesichert als Grünflächen. Das darf man sozusagen auch nicht vergessen. Und das ist sozusagen die kleine Fläche des Bahnhofs, ein Teil des Bahnhofs, der zur Bebauung irgendwie schon vor Jahren festgelegt wurde. Ne? Und dagegen wird jetzt gekämpft.
Dagegen kann man aber nicht mehr viel machen, oder was?
Ich bin da keine Expertin. Es sind so Sachen wie Vorkaufsrecht geprüft worden, jetzt geht es um B-Pläne. Auch um den Klimaaspekt, mit dem wird stark argumentiert, sozusagen, dass die Fläche dort leer bleiben soll.
Frischluftschneise.
Und in dem Bericht, auch wieder in derselben Zeitung, sind ja aber auch Bewohner zu Wort gekommen, die sich für Sozialwohnungen aussprechen. Ne? Ob Levo das leistet, weiß ich nicht. Das müsste die Stadt dann mindestens beauflagen, wenn die Bebauung kommt.
Muss man nicht sowieso so und so viel Prozent Sozialwohnungen bauen, wenn man neu baut?
Wenn man in einem B-Plan relevanten Gebiet, es gibt ja sozusagen viele Schlussbauprojekte, da gibt es keine Bebauungspläne und keine Auflagen.
Okay.
Aber so einem großen Areal müsste eigentlich ein Bebauungsplan her. Und
das ist doch das Druckmittel der Stadt. Ich dachte, darum geht es die ganze Zeit quasi. Die Stadt will einen unbedingten Bebauungsplan machen, um zu verhindern, dass dort irgendwas gebaut wird.
Ja, mag sein. Genau. Naja, muss man sich irgendwie positionieren in der Phalanx, ne? Also gar nichts passieren, entsiegeln, Sozialwohnungen oder Gewerbe und Wohnungen.
Wir hatten ja Leute von der Büro-INI schon mal hier vorsprechen lassen.
Genau.
Wie man so schön sagt bei uns in unserer sympathischen Radiosendung.
Ja.
Die durften hier vorsprechen.
Das stimmt.
Ja, genau. Genau.
Ich habe am letzten Samstag beim Westbesuch mit Benny von der Bürgerinitiative eine kleine Diskussion gehabt, so eine öffentliche. Und da hat er, ich habe den Einwand gebracht, wir brauchen ja Wohnungen in der Stadt, ne? Und wenn sie bezahlbar sind, und er meint, man muss aber gucken, wo sie gebaut werden, ne? Sie müssen halt nicht überall gebaut werden. Die Frage ist, wo noch Platz ist, irgendwas zu bauen, ne?
Ich habe bei mir nochmal zu Hause geguckt, im Keller ist nicht mehr viel Platz.
Und obendrauf, das ist ja auch ein Ansatz.
Obendrauf?
Häuser sozusagen höher zu bauen.
Ich glaube, wir sind an der Obergrenze dessen, was eben dort in der Region üblich ist.
Genau, und ihr habt euer Dachgeschoss ja auch ausgebaut, wenn man das hier
auf viel höher dürfen wir nicht, genau. Also wenn du bei 4 Etagen bist und dann mit Dach bei 5, dann ist irgendwann Schluss. Ne?
Genau.
Ja. So ist das nämlich.
So ist das. Ne?
Wollen wir hier erstmal ein Lied hören?
Wir hören ein Lied und gehen dann auch in unser Gespräch, weil ich glaube, genau.
Wir zwei, ne?
Ja.
Ohne die Hörerin.
Nee, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was so seit März, glaube ich, schon relevant ist. Wir werden uns heute mit einer sächsischen Baufirma beschäftigen, die, glaube ich, echt viele viele Baustellen in ihrer Verantwortung hat. Auch in Leipzig, Hensch gebaut.
Ja, und Traditionsfirma stand irgendwo.
Genau, ne?
Also so überrascht, aha.
Die hat irgendwie wirklich, und es gibt auch noch so die Inhaber oder Erben und so, die auch nicht zufrieden sind damit, wie der jetzige Chef, Jürgen Treves, heißt der Jürgen? Sich quasi politisch auch geriert. Der ist nämlich ein Rechter, kann man sagen, und auch kein Irrelevanter. Das wurde festgehalten, wissenschaftlich untersucht, und deswegen gibt es jetzt eine Klage, und wir sprechen mit Silvio Lang vom VVN-BDA, die eine der Beklagten sind. Nach der Musik.
Ja, so machen wir das. Genau, dann führen wir komplett ein ins Thema und hören bis dahin sogenannte Musik.
Du hast dich ein bisschen verkauft. Das ist ein Fall.
Ich sitze auf meiner Pizza bei einer Blizzard. Ich glaube,
Haskara, 1000 Wein. Kennst du? 1000 Wein? Ist viel.
1000 Stück Wein ist wirklich viel, ja.
Jo.
Genau. Rechte Strukturen in Sachsen, rechte Persönlichkeiten, wenn man das so nennen will, in Sachsen beschäftigen wir uns ja öfter. Und wir wollen uns heute mal dem Thema widmen, was schon eine längere Zeit gärt. Im Sommer ist es dann, glaube ich, ganz öffentlich geworden. Bautzner Unternehmer Jürg Treves, ich habe gerade Jürgen Treves gesagt. Jürg Treves.
Das ist auch der andere mit den Schlagern.
Genau. Ja. Chef von Henschgebau. Die Firma sieht man tatsächlich im Straßenbild auch in Leipzig relativ oft. Und wenn man rumfährt, ist verantwortlich für große Bauwerke, zum Beispiel einen neuen Knast, der in Zwickau gebaut werden soll. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ist politisch auch umtriebig, ist also nicht nur Unternehmer, sitzt in Bautzen auch im Stadtrat, und er klagt. Und zwar gegen zwei Akteure. Einmal gegen das EFBI, das Else Frenkel Brunswick-Institut, was ja in Leipzig an der Uni sozusagen auch Recherche, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der extremen Rechten und Ideologien der Ungleichwertigkeit betreibt, und auf der anderen Seite gegen den VVN-BDA, die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschisten in Sachsen. Und wir haben jetzt die Ehre, den Landesvorsitzenden des VVN-BDA hier am Mikro zu haben und mit ihm über die Klage oder das Feld zu sprechen. Silvio Lang, hallo.
Hallo, guten Abend. Kleine Korrektur, erster Sprecher, nicht Vorsitzender.
Erster Sprecher, ich habe das vorhin extra nochmal nachgelesen, aber ja, erster Sprecher. Genau, vielleicht kannst du uns erstmal reinholen. Wann habt ihr davon erfahren, dass Jürg Treves gegen euch vorgeht, und warum geht er eigentlich gegen euch vor? Es geht ja eigentlich um die Recherche eines Recherchekollektivs, was, genau.
So. Genau. Also wir wissen, dass seit, den Tag genau habe ich nicht mehr im Kopf, aber so ungefähr Ende März, haben wir eine Unterlassungsaufforderung von den Anwälten von Jürg Treves und der Firma Henschgebau bekommen. Wir mögen doch bitte diesen Artikel, also die Behauptung, die in dem besagten Artikel, um den es geht, aufgestellt worden sind, die mögen wir nicht mehr wiederholen und zukünftig unterlassen und den Artikel auch wieder aus dem Netz nehmen. Und seitdem sind wir in diesem Rechtsverfahren. Zunächst mit der Unterlassungsaufforderung, die wir zurückgewiesen haben. Daraufhin hat Herr Treves und das Unternehmen Henschgebau Klage eingereicht. Und wir befinden uns jetzt also in dieser Klageauseinandersetzung. Und warum wir, es ist richtig, es geht eigentlich um einen Artikel, der erschienen ist, sowohl in dem Policy Paper des EFBI als auch auf dem Blog 15 Grad Research von dem selbst also ebenso heißenden Recherchekollektiv aus Görlitz, die coolen Leute von 15 Grad Research machen das schon ein paar Jahre und haben vor 2 oder 3 Jahren, weiß ich gar nicht mehr genau, irgendwann Kapitalbedarf sozusagen gehabt. Also sie brauchten Geld, um coole Projekte zu machen, um ihre Recherche zu machen, hatten dafür einen Fördermittelgeber auch aufgetan mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, hatten aber das Problem, dass die Fördermittel nicht selber annehmen konnten, weil sie keine Vereinsstruktur, also keine juristische Person sind. Und brauchten also jemanden, der sozusagen die Trägerschaft für ihr Kollektiv übernimmt, damit sie die Fördermittel auch nutzen können. Und wir als VVN BDA haben damals gesagt, wir machen das gerne, damit diese coole Arbeit passieren kann. Und haben die Trägerschaft übernommen und stehen dementsprechend im Impressum und sind verantwortlich für alles, was die da ausgraben und veröffentlichen. Und dementsprechend sind wir jetzt auch diejenigen, die verklagt werden.
Mhm. Genau, vielleicht so für die Hörerinnen, die vielleicht nicht viel damit anfangen können, was dieser Jörg Dreef, was ist das für einer? Was spielt da für eine Rolle in Bautzen und wahrscheinlich Umgebung?
Genau, also Jörg Dreef ist Geschäftsführer der Firma Henschgebau, schon seit vielen, vielen Jahren, ist quasi so eine vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte, könnte man so ein bisschen sagen, also als Ingenieur nach der Wende die Firma übernommen. Also im Sinne von, er ist Geschäftsführer geworden, hat sich hochgearbeitet und führt diese Firma jetzt die ganze Zeit und sag mal, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen mit viel Erfolg, ist selber darüber auch zum erklecklichen Vermögen offensichtlich gekommen und nutzt dieses Vermögen in der Stadt Bautzen, um so ein bisschen den reichen Mäzen zu geben, also überall da, wo mal 5.000 oder 10.000 Euro fehlen, um irgendwas zu erhalten oder zu machen, sei es ein Sportverein oder die Sternwarte oder da irgendein soziales Projekt oder ein kulturelles Projekt, hat er in den letzten Jahren immer mal wieder Geld gespendet, ist der Haupt, also einer der wichtigsten Sponsoren auch von Budissa Bautzen im Fußballverein und hat sich dann immer mal wieder auch politisch eingelassen und geäußert, hat selber auch mal gesagt, dass er sich viele Jahre eher CDU-nah verortet hat. Das ist auch Teil seiner Klageschrift bei uns gewesen, dass er sich auf dem Programm der CDU von 2002 selber verorten würde. Hat er früher mal an die CDU gespendet und ist dann im Umfeld von so einem Wir sind Deutschland Pegida-Ablegern aus Bautzen auch aktiv gewesen oder hat sich dort mit beteiligt, könnte man sagen, und sitzt jetzt seit 2019 für ein Bürgerbündnis, das Bürgerbündnis für Bautzen heißt, auch im Bautzener Stadtrat und war bei der letzten Kommunalwahl der Kandidat mit den meisten Stimmen in Bautzen.
Ja, ja, ja. Also schon, kann man sagen, eine Schlüsselfigur in Bautzen, so in der Stadt.
Mhm. Ja, also man kann sagen, und man kommt in Bautzen an Jörg Dreef nicht vorbei. Mhm. Das sieht man auch daran, er finanziert auch eine Medienplattform, einen Medienkanal mit Ostsachsen TV. Der Bürgermeister von Bautzen zum Beispiel, sowohl der Vorgänger als auch der aktuelle oder auch der Landrat von Landkreis Bautzen, halten da gerne ihre Weihnachtsansprachen über diesen Kanal zum Beispiel und verbreiten die darüber. Daran sieht man, dass sozusagen die Verbindung von Politik und diesem Unternehmer sehr, sehr eng sind. Und er hat das Gebäude gebaut, in dem jetzt das Landratsamt eingemietet ist, der ehemalige Bautzner Bahnhof, den hat Dreefs gekauft, umgebaut und vermietet ihn jetzt an das Landratsamt in Bautzen.
Untriebischer Unternehmer, könnte man.
Klingt so, wie das, was man sächsische Verhältnisse irgendwie nennt. Ne?
So, ja, genau. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Genau. Mhm. Und um jetzt sozusagen nochmal einen Link zu der Klage zu setzen, um welche Passagen geht es da eigentlich? Also wenn du das sagen kannst, was stört ihn da?
Genau, also man muss erstmal sagen, der Artikel, der gesamte Artikel, der auch in einem Policy Paper mit erschienen ist, beziehungsweise den 15 Grad veröffentlicht hat, ist sehr, sehr lang. Und es geht ganz viel um andere Unternehmerinnen und Unternehmer, vor allen Dingen aus dem Landkreis Görlitz. Und es gibt nur einen sehr kleinen Abschnitt über Jörg Dreef und Henschgebau. Stört ihn quasi alles in diesem kleinen Abschnitt, der vielleicht eine halbe A4-Seite lang ist. Und es sind im Prinzip zwei Kernsachen, die er uns vorwirft. Das eine ist, dass wir unwahre Tatsachen behaupten würden. Und zwar gibt es einen Abschnitt in diesem Artikel, wo ein anonymer Zeuge zitiert wird, also eine anonyme Person zitiert wird, die ehemalige Mitarbeiterin von Henschgebau ist und einen Vorfall schildert im Pausenraum von Henschgebau, als sie noch dort Mitarbeiterin war und erzählt, dass dort eben rechte Parolen oder rechte Aussagen getätigt worden sind und niemand widersprochen hätte und das vom Unternehmen auch nicht irgendwie sanktioniert worden wäre und sie insgesamt das Klima dort nicht so gut fand, weil dort immer wieder solche Sachen vorgekommen sind und deswegen auch das Unternehmen verlassen hat. Da sagt Henschgebau, sowas wäre nie vorgekommen und wir dürften das auch nicht behaupten und wenn wir es schon behaupten, dann müssten wir benennen, wer diese Person ist, damit die Behauptungen überprüft werden können. Und der zweite Vorwurf, das nennt sich im juristischen Deutsch dann unzulässige Verdachtsberichterstattung. Da geht es im Kern darum, dass im Artikel drin steht, dass Herr Drews selber 2017 mal einen größeren Betrag, also fast 20.000 Euro an die AfD gespendet hat. Das leugnet er auch nicht, weil das allgemein bekannt und nachvollziehbar ist und belegbar. Aber er sagt, daraus lässt sich nicht ableiten, dass er Verbindung zu rechten Strukturen hätte oder rechte Strukturen finanzieren würde, weil 2017 hätte man noch nicht erkennen können, dass die AfD eine Partei wäre, die nach rechts sich entwickelt, sondern da wäre sie nur eine eurokritische Partei gewesen. Und außerdem hätte er auch an andere Parteien gespendet und er würde ja nicht für die AfD im Stadtrat sitzen. Und deswegen könnte man aus diesem Engagement und aus seinen sonstigen politischen Einlassungen nicht ableiten, dass er irgendwie eine rechte Einstellung hätte.
Die AfD. Nee, das ist völlig klar. Wer an die AfD spendet, ist noch lange kein Rechter.
Genau,
das kann jedem mal passieren.
Wir haben gerade überlegt, ne? Also es war wahrscheinlich die Zeit, da war vielleicht Frau Petri noch da, aber da war
genau.
Das Hammer auf Migration irgendwie vorbei und da war die AfD eine stramme, rassistische
Partei. Ja, da war die AfD halt auch schon 3 Jahre im Sächsischen Landtag.
Richtig.
Mit diversen Anträgen, die da schon gestellt worden sind.
Genau. Das heißt ja eigentlich, dass das Gericht auch darüber entscheiden muss, ob die AfD da irgendwie eine rechte Partei war oder eine rechte Struktur, oder?
Ja, ob man das so sagen kann.
Ob man das so sagen kann, ja.
Ja, also das ist ja, genau, das, die zwei Entscheidungen, die das Gericht im Prinzip treffen muss, ist, die erste ist dieser Block, diese Block, also in dem, wir reden jetzt nur über den Prozess, der gegen uns, also gegen den VfL NBDA geführt wird, weil in dem Prozess gegen das EFBI, der findet nicht vom Zivilgericht statt, wie bei uns. Wir werden vom Landgericht Dresden verklagt, also vor dem Landgericht. Dafür ist unser Prozess angesiedelt, sondern der Prozess gegen das EFBI findet vom Verwaltungsgericht statt. Und da geht es um ganz andere Fragen. Da kann ich auch nicht so viel dazu sagen, weil ich da nicht drin bin. Da bin ich ja sozusagen, vertrete ich auch nicht die Betroffenen. Beim Prozess gegen uns geht es im Prinzip um zwei Kernpunkte. Der eine ist, dass das Gericht entscheiden muss, ist dieser Blogbeitrag vom 15 Grad Research Kollektiv ein journalistisches Produkt? Wenn ja, dann gelten die Regeln für Journalistinnen und Journalisten, sprich Quellenschutz. Wenn nein, wäre das für uns nicht so förderlich, weil dann die Autoren sich nicht auf den Quellenschutz bezüglich der anonymen Person beziehen könnten. Und die zweite Frage ist, sind die sämtlichen anderen Behauptungen gedeckt durch Meinungsfreiheit und journalistische Freiheit oder nicht? Also darf man das sagen? Darf man so einen Verdacht äußern oder darf man das nicht? Drews wendet sich auch noch dagegen, dass er sagt, journalistische Sorgfalt hätte bedeutet, man hätte ihnen vor der Veröffentlichung die Gelegenheit zur Stellungnahme geben müssen. Und da sind wir der Meinung, nein, das muss man nicht tun.
Naja, ja, klingt für mich jetzt, also ich habe jetzt erstmal nicht so dolle Angst irgendwie.
also die juristische Einschätzung unseres Rechtsbeistandes ist erstmal, dass eigentlich all diese Vorwürfe zu entkräften sind, die da erhoben werden und sozusagen die Einschätzung ist, dass wir mit gewissem Portion Optimismus in diese Auseinandersetzung gehen können, aber vor Gericht und auf hoher See, sagt man ja so schön, weiß man nie genau und sagen wir, eine kleine Besonderheit ist noch, dass der Richter, der wahrscheinlich diese Sache verhandeln wird, Dr. Dreher ist. Und Dr. Dreher war selber bis 2018 Mitglied der AfD. Er hat das aber gleich kenntlich gemacht. Aber da gibt es sozusagen also noch diese Sache, die man sozusagen einfach wissen muss.
Ja, genau. Ich, ja. Interessant finde ich eher, dass dann also jemand wie Drews, der quasi, also weiß ich nicht, allen möglichen rechten Unfug betreibt, unterstützt und wie auch immer, dass der
ja,
dann
genau.
so,
also das
dass
ist dann so
was,
Teil,
ich? Genau. Das, ihr spinnt wo? Also so.
Genau. Ja, das wird natürlich Teil der Argumentation sein, weil wenn man Drews sein Engagement verfolgt in Bauten, dann hörte das halt eben mitnichten 2017 auf und er ist jetzt halt auch nicht nur Stadtrat in Bautzen, sondern er tritt immer wieder auf den allmontäglichen Demonstrationen auf, wo man also schon bei den Organisatorinnen und Organisatoren genau hingucken muss, wer da das eigentlich immer anmeldet und organisiert und dann ja auch öffentlich nachvollziehbar, weil die veröffentlichen das ja auch immer schön auf YouTube beziehungsweise streamen das alles, die reden, sich auch nur mal anhören muss, was Drews da mehrmals, also der tritt er ja regelmäßig auf und redet da, was er da so erzählt, da kann man schon aus unserer Sicht zumindest mit einer gewissen Berechtigung ihm eine Nähe zu Gedankengut unterstellen, das eben im rechten Spektrum zu verorten ist.
Interessant fand ich jetzt nochmal in sozusagen in der Lektüre von Artikeln über den die Klage, dass es Nachfahren gibt von Henschke oder Henschke Bau, sozusagen von dem Gründer der Firma, die sich auch so ein bisschen von Drews distanzieren oder auch mehr. Und sich sozusagen, also jetzt nicht im Kontext der Klage, glaube ich, aber so allgemein sozusagen zu Drews positionieren. Kannst du dazu noch was sagen?
Genau, das ist schon ein bisschen älter, das ist, glaube ich, vom letzten oder vorletzten Jahr. Es ist tatsächlich so, dass die Nachfahren des Namensgebers sozusagen der Firma, die Nachfahren der Familie Henschke, sich sehr deutlich distanziert haben von Jörg Drews, von seinem politischen Engagement, von seinen politischen Ansichten, die er vertritt. Er ist ja nicht jetzt neu in der Presse nur wegen dieser Sache, sondern hat ja auch selber sich also immer wieder Vorwürfe schon ausgesetzt gesehen und auch schon Prozesse geführt gegen andere Personen, die ihm zum Beispiel Reichsbürgerei unterstellt haben. Da hat er erfolgreich dagegen geklagt, dass man das nicht mehr, dass man ihm das nicht mehr unterstellen darf. Aber bei anderen Punkten hat er nicht recht bekommen. Und in diesem Zug gab es eine Äußerung dieser Nachfahren, die sich klar also von ihm distanziert haben, auch gesagt haben, dass sie das nicht gut finden, dass der Name Henschgebau immer wieder im Zusammenhang mit seinen politischen Aktivitäten genannt wird, weil er ja zum Beispiel auch den Pressesprecher von Henschgebau und die Presseabteilung sozusagen des Unternehmens auch immer wieder nutzt, um Sachen handhaben zu lassen, die eigentlich mit ihm persönlich und nicht mit der Firma zu tun haben.
Ja, das ist auch nochmal interessant, genau. Vielleicht zum Schluss nochmal, dieses Klageverfahren, klar kann man sagen, das sieht gut aus für euch, aber trotzdem ist es ein gewisses Risiko, das hast du auch schon gesagt. Ihr sammelt Geld, ne? Vielleicht kannst du nochmal den Spendenaufruf.
Genau, das muss man auch da ein bisschen korrigieren. Also wir haben Geld gesammelt, weil wir haben uns also dieser Klage ausgesetzt gesehen und dann ist es ja so, dass ein guter Rechtsbeistand, und ich würde jetzt mal behaupten, dass wir den haben, dann natürlich sagt, okay, ihr müsst euch auf das und das im schlimmsten Fall vorbereiten, und die Summe, die er uns dann genannt hat, die hat uns alle dazu gebracht, dass wir uns erstmal heftiger haben in Sitz fallen lassen, weil als VVN BDA sind wir ein kleiner Verein, ein kleiner Verband mit bisschen was über 400 Mitgliedern, rein Mitglieder, Beitrags- und Spenden finanziert. Das hätten wir nicht alleine stemmen können. Jetzt ist allerdings die Situation so verändert, dass wir zum Glück, und das ist wirklich total großartig, Hilfe von der Initiative oder der Plattform Frag den Staat bekommen. Die haben ein ganz tolles Programm aufgelegt, das nennt sich Gegenrechtsberatung. Und in dieses Programm haben sie uns aufgenommen und werden die gesamten Kosten unseres Rechtsstaats, dieses Rechtsstreites für uns tragen, sodass wir sozusagen das finanzielle Risiko nicht mehr beim VVN BDA haben. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr ganz aufgeregt um Spenden sammeln, sind aber total dankbar für das, was bis jetzt schon passiert ist. Also wir haben dann einen Spendenaufruf gestartet, haben jetzt ein bisschen was über 5.000 Euro an Spenden eingenommen, werden das Geld auch erstmal sicher verwahren für alle Kosten, die rund um das Verfahren sonst noch anfallen könnten, und sollten am Ende das Verfahren abgeschlossen werden und positiv für uns ausgehen und sollte Geld übrig bleiben, werden wir das auch sicherlich für gute Sachen im Sinne des VVN BDA dann verwenden. Aber erstmal ist sozusagen das finanzielle Risiko für uns übernommen worden, und droht nicht mehr wie ein Damoklesschwert über unserem Verband.
Ja, naja, genau. Zuversichtlich sollte man sowieso nie sein, ne? Denn Sachsen. Das ist,
ja. Genau. Aber wichtig ist immer noch, also wir sind hier nicht irgendwie im Strafrecht, ne, sondern wir sind im Zivilrecht. Es gibt zwei Instanzen, das Landgericht oder dann halt das Oberlandesgericht. Und dann müssen wir schauen, was dabei rauskommt. Aber es geht hier jetzt nicht darum, dass irgendwelche Straftaten verhandelt werden, sondern es ist eine zivilrechtliche Auseinandersetzung.
Genau. Trotzdem mit einer gewissen Symbolwirkung. Und du hast schon darauf verwiesen, natürlich. In dieser Publikation des EFBI ging es halt um unternehmerische Strukturen, wovon Henschke Bau sozusagen nur ein Beispiel ist. Ne? Und das muss man auch im Blick haben. Und darum finde ich auch, der Rechtsstreit ist schon ein bisschen, hat auch schon so ein bisschen, wie sagt man, Präzedenzcharakter oder so. Ne? Ob sich diese rechte Soße sozusagen, die ja mitten in der Gesellschaft steht, verankert ist. Und das ist ja exemplarisch, ne? Henschke Bau und die Stellung in der Stadt Bautzen, ob man sich
überhaupt
den erwehren
noch sagen
kann,
darf,
genau,
dass das ne? Rechte sind.
Stimmt.
Da geht's man nicht, darf gar nicht mehr sagen hier.
Da geht es ganz schön um Protest, da geht es um die Analyse. Ne? Ja. So, ja. Genau. Insofern viel Erfolg euch.
Ja, vielen Dank.
Genau. Und auf bald.
Ja. Sehr viel lang. Danke.
Gerne. Tschüss. Ja.
Wir spielen, würde ich ja vorschlagen.
Den Wunsch von Krex.
Den Wunsch von Krex, ja. Es handelt sich um den Titel, A Plea to My Western Progressive Friends. Das ist ein Gedicht von Boris Kagalitsky und es wurde vertont von Kotz. Was? Ja. Von der Arkadi Kotz Band. So. Ich bin hier ein bisschen verrenkt am Tisch wegen Schallplattenspieler, deswegen klingt das so ein bisschen komisch.
Request. A Plea to My Western Progressive Friends. Boris Kagalitsky. May 23, 2023. A long retired Russian military man was discussing current events by phone with a former colleague living in Ukraine. Both resented the war between the two recently fraternal countries and expressed the hope that this madness would soon end. A few days later, representatives of the special services raided the Russian. He did not give out any military secrets. And no one accused him of this, with publicly discrediting the armed forces of the Russian Federation. In turn, the former officer, who knew the laws, objected that the conversation had been a private one, and such a charge was meant to apply to public statements only. But it was public, objected the intelligent officers. After all, we heard it. This is not a fragment from a story written by a modern imitator of Franz Kafka or George Orwell, but news that is now being discussed on Russian social networks. There you can also find numerous reports of fines imposed on people who had inadvertently painted their fence yellow and blue many years ago, now risking undesirable associations with the Ukrainian flag, or who thoughtlessly went out into the street in the blue jeans and the yellow jacket. It got to the point that the police considered writing a denunciation on a box of apples. The fruits were guilty of the fact that the same enemy colors were present in the package. Perhaps Western readers may find all these episodes ridiculous, but try to imagine what it is like to live in a state where you can be detained and prosecuted for wearing the wrong clothes, for liking a seditious post on social networks, or simply because the incoming police chief did not like your appearance. As a matter of principle, Russian courts do not pass down acquittals. In this regard, the situation is much worse than in Stalin's time. So any accusation, even the most absurd, is considered proven as soon as it is brought. And this applies not only political matters, which would be at least somewhat understandable in a war, but in general to any criminal or administrative case. To my Western colleagues, who after more than a year since the beginning of the war, continue to call for an understanding of Putin and his regime, I would like to ask a very simple question. Do you want to live in a country where there is no free press or independent courts? In a country where the police have the right to break into your house without a warrant. In a country where museum buildings and collections formed over decades are handed over to churches, heedless of the threat of losing unique artifacts.
in a country where schools drift away from the study of science and plan to abolish the teaching of foreign languages, but conduct lessons about the important, during which children are taught to write denunciations and are taught to hate all other peoples. In a country which every day broadcasts appeals on TV to destroy Paris, London, Warsaw with a nuclear strike. I don't think I really want to. So we in Russia also do not want to live like this. We resist, or at least try to preserve, our beliefs and principles based on the humanistic tradition of Russian culture. And when we read on the internet about another call to understand Putin or to meet him halfway, this is perceived inside Russia as complicity with criminals who oppress and ruin our own country. Such appeals are based on a deep, almost racist contempt for the people of Russia, for whom, according to Western liberal pacifists, it is perfectly natural and acceptable to live under the rule of a corrupt dictatorship. Of course, when someone tells you that the Putin regime is a threat to the West or to the whole humanity, this is complete nonsense. The people to whom this regime poses the most terrible threat is, aside from the Ukrainians who are bombarded daily by shells and missiles, the Russians themselves, their people, their culture, their future. It is clear that Putin and the system he leads have changed over the past few years. These same people of the mid-2010s could look quite decent compared to other world politicians. Certainly, they pursued the same antisocial policy, lied the same way, tried to manipulate public opinion just like their Western counterparts. But the crisis that has been going on for the past 3 years, the war and total corruption, have led to irreversible shifts, in which the preservation of the existing political regime turned out to be incompatible not only with human rights and democratic freedoms, but simply with the elementary preservation of the rules of modern civilized existence for the majority of the population. We must deal with this problem ourselves. How quickly this will happen, how many trials will come along the way, how many more people will suffer, no one can know. But we know exactly what will occur. The decay of the regime will inevitably lead the country to the revolutionary changes, which the supporters of the existing government will write about with horror. And from the Western progressive public, we only need one thing. Stop helping Putin with your conciliatory and ambiguous statements. The more often such statements are made, the greater will be the confidence of officials, deputies, and policemen that the current order can continue to exist with the silent support or hypocritical grumbling of the West. Every conciliatory statement made by liberal intellectuals in the West results in more arrests, fines, and searches of democratic activists and just plain people here in Russia. We do not need any favor, but a very simple one. An understanding of the reality that has developed in Russia today. Stop identifying Putin and his gang with Russia. Realize at last, those who want the good of Russia and the Russians cannot but be irreconcilable enemies of this power. Translated by Dan Erdman.
Ja, das war das längste Lied, was wir hier seit langem abgespielt haben, glaube ich.
Ja.
Ein Gedicht von Boris Kagarlitsky. A Plea to My Western Progressive Friends heißt es übersetzt. Und vertont wurde es von der Arkadi Kotz Band.
Genau, und die letzten Worte waren ja nochmal eindrücklich, ne?
Und die ersten auch. Und die in der Mitte eigentlich auch.
Eigentlich Boris Kagarlitsky, eine Person, auf die man sich positiv beziehen kann. Einer der Linken, die...
In Russland,
die irgendwie, ja... freiheitlich denken, kritisch sind. Mhm. Und er ist wegen Rechtfertigung des Terrorismus verhaftet worden. Im Sommer war das, im Juli, glaube ich. Ja. und sitzt in Haft.
Ja. Hm. Solidarische Grüße von ihr.
Ob er das jetzt
fühlt sich komisch an, das hier zu sagen.
Oh, ja. Ja, aber wir haben ja auch Freundinnen und Freunde, die ihn vielleicht kennen, oder?
Ja.
Hörerinnen und Hörer. Mhm. Verbündete.
Ihr hört das linksdrehte Radio. Wir haben lange gesprochen mit Silvio Lange über einen Bauunternehmer in Bautzen, der auf diversen Bühnen auch aktiv ist als rechter Player.
Hm. Genau.
Und ja, uns verbleiben 15 Minuten, um den Rest noch zu klären. Und da war nicht so wenig diese zwei Wochen.
Ja, man kann ja direkt den Bogen schlagen zu dieser Wahlumfrage. Es gibt natürlich die Warnung, Wahlumfragen sind keine realen Ergebnisse, sondern nur Umfragen, muss man vorsichtig lesen. Ja. Aber man muss trotzdem sagen...
keinerlei Rückschlüsse auf die tatsächlich stattfindende Wahl zu. Kein Null.
Aber die Umfrage von drei großen sächsischen Tageszeitungen über die...
Es ist langsam jetzt die Zeit, es geht wieder los.
Es ist genau ein Jahr, also 1. September ist ein Jahr vor der regulären Landtagswahl und die Ergebnisse dort waren natürlich ernüchternd. Ne? 35% AfD.
Ja,
29,
die stärkste Kraft.
Ja, das, ne? Genau, 29% CDU und dann kommen so aneinandergereiht Linke, Grüne und SPD. Bei den Grünen muss man ja sagen, laut dieser Umfrage kratzen die quasi an der 5%-Hürde. Mhm. Und das ist schon, also Rot-Rot-Grün war immer schwach in Sachsen, aber das ist jetzt nochmal schwächer. In Nuancen, kann man sagen.
Ja,
so in Nuancen,
aber schon in deutlichen Nuancen. Ja. Also das, ja. Also daraus ergibt sich erstmal Gorki-Bild.
Genau,
ne?
Außerdem darf man die Zahlen sozusagen nicht... 1:1 sozusagen jetzt umsetzen, aber dieser Ausschlag für die AfD, das ist schon viel. Mhm. Wobei ich meine, dass das auch vor den letzten Landtagswahlen so war. Ne? Also es war schon so eine Panikstimmung.
Genau, ja.
Mit solchen
Umfragen. Und Sonntagsumfragen sagen irgendwie immer ein Haufen Leute, dass sie AfD wählen würden und machen es dann nicht.
Genau, ne? Trotzdem heizt das jetzt die Diskussion an, so ein bisschen. Ne? Was wären für Konstellationen möglich und so. Das ist natürlich vollkommen übertrieben. Das kann man nicht auf Basis von Wahlumfragen machen.
Mhm. Auch völlig, wenn man sich immer noch anguckt, was diese Riesen, das ist ja jetzt schon so eine riesige Fraktion, die AfD, was die diese Legislaturperiode lang gemacht haben.
Ja.
Das interessiert die Leute halt nicht, die AfD wählen. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ne? Das ist, glaube ich, völlig.
Ich weiß es nicht. Ein Teil interessiert das wahrscheinlich und die finden das gut. Das ist eher das Problem. Also ich würde ja sagen,
diesen Hauch von nichts.
Naja, diese aggressive, verächtliche. Präsentation, ne? Sei es, es geht ums Klima, um Gender, Gleichberechtigung und am Mittwoch war am Donnerstag war die Sondersitzung zum Thema integrative Maßnahmen. Der Rechnungshof hat das Sozialministerium geprüft in Bezug auf die Förderpraxis 2016 bis 2019, glaube ich, und es traf das Programm für die Integrationsarbeit. Mhm. Ne? Da gibt es sozusagen einen Bericht jetzt, der ist in der Presse geleakt worden, sagt, es gab da Unregelmäßigkeiten und das hat die AfD quasi in Unkenntnis des Berichtes zur Sondersitzung animiert. Mhm. Wenn man die da hört, das ist schon, die konstituieren sich ihre eigene Realität. Ne? Mhm. Die hören gar nicht, dass die Sozialministerin dann sagt, ja, es gab Unregelmäßigkeiten und ich habe jetzt Konsequenzen gezogen. Mhm. Der Rest ist aber in unserer Stellungnahme hinterlegt und das geht dem Landtag dann in einem Monat zu. Ja. Und die AfD stellt sich trotzdem hin und erzählt über Clanstrukturen im Sozialministerium. Clanstrukturen. Und reiht dann sozusagen verschiedene Namen aneinander, so die auch begünstigt wurden. Die Frau von Michael Kretschmer zum Beispiel.
Also begünstigt im Sinne von, die haben einen Förderbescheid bekommen?
Nee, die haben Jobs bekommen im Sozialministerium. Ja. Ne? Und das, ja, mein Gott, also haben sich halt beworben wahrscheinlich. Ne? Ich will darüber jetzt nicht urteilen, so, aber die wittern den großen, wie haben sie es genannt, Sachsen-Sumpf 2.0. Und das ist natürlich wirklich absurd. Und die stehen aber da und meinen das ernst und senden das, nehmen das auf und senden das in die sächsische Öffentlichkeit. Und ich wette, es findet Anklang. So.
Hat halt immer nichts mit ernsthafter parlamentarischer Arbeit zu tun, was die machen. Nee. Ne? Aber ich meine, das ist den Leuten egal.
Vollkommen undifferenziert und haut drauf. Ne? Und,
Hauptsache, es wird also bei jeder Parlamentssitzung das Thema Gendern mindestens erwähnt.
Genau, ne? Und Klima. Ja. Ne? Mhm. Und
typische Landtagsthemen.
Ja, ist richtig. Ne? Mhm. Also man kann, glaube ich, sagen, dass es schon weiterhin einen großen Ausschlag für rechte Einstellungen, für Rassismus,
und in Sachsen halt besonders krass auch nochmal.
Genau, ne? Für so restaurative Tendenzen. Ne? Unsere Gesellschaft darf sich nicht weiter verändern. Es muss so, wie David Pilkrich sagt, es.
Es muss so werden, wie es nie war.
Genau, ja. Mhm. Das ist ja einprägsam, ne? Und dafür steht die AfD. Und auch ein Teil der sächsischen Gesellschaft, ne? Ja. I would say.
Siehe Bautzen. Du bist doch mal wieder vorsichtig heute.
Ja.
Genau, ja. Was war passiert? Es kam quasi, die FAZ hat, glaube ich, den Bericht geleakt. Den Bericht vom Finanzminister, vom Prüfministerium.
Sächsischer Rechnungshof, genau. Genau. Das ist so eine Behörde. Eine Prüfbehörde, die unabhängig quasi das Handeln der Staatsregierung im Finanzbereich genau. kontrolliert.
Die haben Unregelmäßigkeiten festgestellt oder Dinge, die man nochmal überprüfen müsste. Dann, genau, das wurde öffentlich. Und dann entstand Druck beim Sozialministerium und es steht zu befürchten, dass auch zugunsten der bevorstehenden Landtagswahlen man so ein bisschen Ruhe ins Ministerium kriegen will. Und vielleicht, ja genau, also ja, zumindest wurde jetzt eine Person entlassen, wo sozusagen, also zumindest öffentlich jetzt noch nicht bekannt ist, was genau die falsch gemacht haben soll. Ne?
Ja, ja, der Staatssekretär Sebastian Vogel, der das Förderprogramm, damals ist ja neu geschaffen worden, 2015, glücklicherweise, der das verantwortet hat, ne? Und die Entscheidung wahrscheinlich, so wird es jetzt so ein bisschen gesagt und so hat es auch die Petra Köpping, die Sozialministerin, eingeräumt, so ein bisschen flexibel sozusagen, um schnell reagieren zu können, wurden halt Entscheidungen getroffen, wurde Geld an Vereine gegeben, damit die vielen Geflüchteten, die aufkamen, dass man da auch was machen konnte. Das ist total verständlich, ne? Passt aber nicht in die Verwaltungslogik, ne? Und also ich glaube, da wird kein großer Knall zu hören sein. Das wäre jetzt meine These, sondern eher, weiß ich nicht, Unregelmäßigkeiten bei der Dokumentation und so, ne? Aber diese Begünstigungsfrage, Korruption, die da im Raum steht und auch von der FAZ mit kolportiert wurde, ich glaube, das ist, hat auch die Generalstaatsanwaltschaft schon gesagt, es gibt keine Korruptions, keine Beweise für Korruptionsgeschichten.
Keine Ansätze für Korruptionsermittlungen. Oder
genau, ne? Und es gibt die Sage, dass ein Verein, wo die Lebenspartnerin von Sebastian Vogel, dem Staatssekretär, aktiv war, der auch gefördert wurde, da bin ich jetzt nicht so felsen.
Ja, da, genau, da hätte so er nicht beraten sollen oder so, ne? Den genau, Antrag hätte er nicht bearbeiten sollen.
Ja, ja, und das ist vielleicht aber...
Aber ob das passiert, das steht da gar nicht drin, ne?
Das steht noch nicht, das wissen wir noch nicht. Der Bericht wird wahrscheinlich im nächsten Monat den Landtag erreichen, ne? Und dann kann man darüber diskutieren und dann wäre so eine Sitzung, wie sie jetzt der AfD erzwungen wurde, gerechtfertigt.
Ja, da machen die dann bestimmt nochmal so eine Sitzung.
Ja, bestimmt. Sie hatten einen Antrag eingereicht und den Rücktritt der Ministerin gefordert. Da ist der Jörg Orban ein bisschen zurückgerudert, auch in der Landtagssitzung, hat gar nicht mehr drüber geredet. So, ne? Das war, naja.
Nur gucke.
Ja.
Genau, das war das eine. Was hatten wir noch?
Haben wir was vergessen?
Wir haben doch bestimmt wieder was.
Bestimmt hat der Ministerpräsident wieder irgendwas gemacht. Aber ich bin jetzt.
Naja, da spielen wir ein Lied.
Na,
wir überlegen nochmal.
Es gibt weiterhin, das haben wir in den letzten zwei Sendungen immer schon thematisiert, es gibt diese Debatte um Grenzkontrollen. Der Innenminister Sachsens will unbedingt Grenzkontrollen, kriegt keine Grenzkontrollen.
Der Arme.
Weil die Lage
dabei
offensichtlich...
Dabei hat er sich ja schon zu Weihnachten gewünscht gehabt.
Ja, genau. Und es ist wirklich, es geht weiter so jeden Tag in der Presse. Und er hat jetzt entschieden, dass die Bereitschaftspolizei aus Leipzig, Dresden, Chemnitz, da sind die ja stationiert, Sonderkontrollen an der Grenze macht. Ne? Eine Zeitung hat das auch schon so ein bisschen kommentiert, dass es in der Polizei ja auch Unmut gibt dafür.
Natürlich.
Dagegen, ne? Dass jetzt
die jammern, seit es die Polizei gibt, jammern die rum, dass sie zu wenig sind und jetzt sollen die sinnlos rumfahren.
In dem Fall ist es tatsächlich so, war der Wortlaut, glaube ich, in der Zeitung, ne, für den Wahlkampf des CDU-Innenministers soll jetzt die Polizei sozusagen ihre Aufgaben umstrukturieren und andere Sachen vernachlässigen. Das fand ich schon interessant, aber das ist wohl gang und gäbe. Wird wahrscheinlich nicht weiter skandalisiert.
No. Genau. Nee, pass auf, dann gucken wir eben aufs Wochenende.
Pass auf.
Und spielen danach ein Lied. Ne?
Ja.
Nur freilich.
Am Wochenende.
Du bist doch hier
genau.
Zum großen Treffen der Zivilgesellschaft.
Nee, da ist jetzt wieder die Frage, ja, die Bewegungslinke, das ist tatsächlich eine Strömung innerhalb der Partei Die Linke, lädt zum Kongress. Und da kann man sagen, das ist so ein bisschen ein Arrangement, wo Politikerinnen, aber auch viele Zivilgesellschaftsakteure, zum Beispiel Carola Rakete oder Tarek Alau, das ist einer der Sprecher von Pro Asyl und Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, also bestimmte Akteure aus der Zivilgesellschaft mit Parteileuten ins Gespräch kommen und wo ein bisschen, ja, diskursive Arbeit geleistet wird. Ist ja auch nicht schlecht in diesen Zeiten, ne? Zum Thema Klima, Migration, Sozialpolitik, Umverteilung, dies und das.
Kapitalismus. Die großen Themen. die genau. auf dem Tisch liegenden Themen.
Ja, mhm. Und ich werde dort mit David Biekrisch, der auch schon öfter zu Gast war bei uns, mhm. und Elif Erhalb aus Berlin, eine Abgeordnete und Juristin, über, naja,
Sachsen?
Das Thema, ja genau, was tun gegen die extreme Rechte oder gegen rechte Landnahme oder elektorale Erfolge von Rechten vorgehen. Das ist immer dieselbe Diskussion, habe ich jetzt auch so in der Vorbereitung gemerkt, ne? Und man kommt nicht so richtig weiter.
Die rechte Landnahme passiert trotzdem.
Passiert immer weiter. Ja. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, kennst du Rai Kolmorgen? Das ist ein Professor aus Zittau, glaube ich. Mhm. Der hat heute ein Interview gegeben in der Freien Presse und der hat gesagt, naja, wer sich jetzt aufregt über diese Wahlumfrageergebnisse der AfD, der muss sich halt auch mal fragen, wie das zustande kam. Ne?
Ja, und was, genau,
wer dazu beigetragen hat.
Ob er die letzten 5 Jahre der Ohren zu hatte.
Ja,
10 Jahre.
Genau. Und das war eigentlich sehr treffend. Ne? Das richtet sich vor allem auch gegen die CDU, obwohl er das nicht sagt, aber das kann man so rauslesen. Ne? Wie, genau. Empfehlenswert. Mhm. Und du? Und du?
Na, ich fahre nicht nach Berlin.
Nee. Und was gibt's noch?
Was gibt's noch? Der Rote Stern fährt nach Kesselsdorf zum
Kesselsdorf.
Zum Sachsenpokal.
Das kenne ich, das ist bei Dresden.
Na, genau.
Das ist an Dresden dran.
Ist an Dresden dran, genau, ist aber noch ein bisschen hin. Glaube ich erst 16.09. oder so die Ecke.
Ach so.
Ja. Genau, aber mal wieder eine weite Auswärtsfahrt.
Und
genau, jetzt weiß man nicht genau, was in den Kesselsdorf erwartet, aber man denkt da sofort erstmal an die Kesselsdorfer Gestalten. Also
ja, stimmt.
Die JLP-Vibes.
Stimmt.
Und den Anführer von Pegida, sag ich mal vorsichtig.
Das stimmt.
Die dort beide wohnen, beziehungsweise ich glaube, die JLP-Vibes hat sein Studio dort, aber vermutlich wohnt er auch dort. Genau, ja. Das hat möglicherweise mit dem Fußballverein nichts zu tun, aber das ist so. Daran denkt man erstmal. Genau. Naja, und gehen jetzt die Mühlen malen, also Sicherheitsgespräch, Begehung vor Ort. Verband hat es als Stufe 2 störanfällig eingestuft. Mhm. Das ist interessant, weil wir kriegen eigentlich immer Stufe 3, die sozusagen die bedingt störanfällig. Ja, genau.
Bedingt störanfällig ist noch gefährlicher als störanfällig.
Nee, Stufe 3 ist sozusagen die harmloseste.
Ach so, ja. Das ist grün, jetzt ist es gelb und dann gibt es noch schwer störanfällig.
Ja, genau.
Ach so, okay. Ja. Und ist es wenig, zu wenig für Kesselsdorf?
Zu Stufe 2 meinst du?
Ja.
Nee, natürlich nicht.
Wie ist es nicht? Vielleicht animieren wir jetzt auch die.
Vielleicht ist die Happy Vibes der Stadionmusikant.
Irgendwas war auch gerade mit dem.
Ich will den Misch durch, ich möchte der SG Kesselsdorf hier nichts unterstellen.
Nee, genau.
Ich habe mich noch nicht informiert.
Ja. Genau, die Happy Vibes. Ja. Der nicht mehr bei Radio Dresden, glaube ich, arbeiten durfte, ne?
Ja.
Weil er schon ein Stück zu rechts war. Und irgendwas, wie gesagt, war jetzt gerade auch mit dem.
Freie Sachsen.
Ja.
Der ist für die Freie Sachsen Landtagsland. Also, wie ist das?
Landratskandidat. Es ist unfassbar, oder? Ja. Also es ist wirklich. Nee. Sächsische Verhältnisse.
Ja, so sieht's aus.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ja, Termine fallen mir auch nicht ein, aber es macht nichts. Es kommt schon wieder. Es wird nass und kalt und ich glaube, dann gibt es mehr Aktionen auf der Straße. Das ist immer zwangsläufig.
Nur. Wie machen wir's?
Aber wir hören jetzt nicht DJ Happy Vibes.
Nee.
Das versprechen wir.
Ja, versprochen. Na,
wir sagen Tschüss.
Versprochen, es folgt nicht DJ Happy Vibes, sondern ein Stück Musik und dann noch viel, viel mehr Musik, nämlich der nachfolgenden Sendung, die da, so wie wir es erwarten, wahrscheinlich Dub Night Radio Show heißen soll, wird,
so,
darf.
So wird es sein. Nee?
Genau, na dann gehen wir mit Waving the Guns raus, ne? Traditionell.
Das ist schön.
Gut.
Warum sauft ihr nicht? Wir haben nichts zu verlieren außer unserem Augenlicht. Sich jedes Wochenende die Kante zu geben, ermöglicht zumindest eine verlässliche Konstante im Leben. Gerade in diesen verrückten Zeiten, in denen alles möglich scheint mir, ich löte mir ein, rein recht vernünftig zu sein. Es ist die subversive Art, Lebensfeinden etwas entgegenzuhalten. Von AfD bis Islamischem Staat, wir sind weder produktiv noch enthaltsam und halten nichts von Pflichten gegenüber Gott, dem Nationalstaat oder der arischen Art. Auf dem Tresen steht ein Glas, hinter dem Tresen liegt für den Notfall ein Metall in der Tür.